Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping. Wir befassen uns hier hauptsächlich mit Fragen des Datenschutzes, der Informationsfreiheit, aber auch des Rechtsstaats und der Bürgerrechte im Allgemeinen. Heute eine etwas andere Folge als sonst, denn neben mir sitzt nicht wie gewohnt Stefan Brink, sondern Karl Nowak, seit einigen Jahren studentischer Mitarbeiter in unserer Kanzlei, interessiert sich sehr für Datenschutz und deshalb auch für die neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Facebook Scraping. Die haben wir ja schon in der letzten Folge einmal kurz mit Stefan Brink behandelt. Da lag aber nur die Pressemitteilung vor. Jetzt haben wir die vollständige Entscheidung, stolze 44 Seiten lang, ist uns ins Haus geflattert. Du hast mich vorher gefragt, Karl, was das denn mit der Leitentscheidung auf sich hat. Seit dem 31.10.2024 sind die neuen Vorschriften zur Leitentscheidung überhaupt erst in Kraft, 552b und 565. Der BGH hat noch am Tag des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen diesen Fall zu einem Fall für ein Leitentscheidungsverfahren erklärt. Leitentscheidungsverfahren bedeutet aber in der Rechtsfolge eigentlich nur eins, nämlich nur, dass die Entscheidung dann nicht mehr davon abhängig ist, ob jetzt das Revisionsverfahren tatsächlich bis zu Ende geführt wird von den Revisionsparteien, sondern wenn ein Fall einmal zum Leitentscheidungsverfahren vom BGH erklärt worden ist, dann kann der BGH auch sogar dann eine Entscheidung treffen, wenn die Revision zurückgenommen wird, wenn ein Vergleich geschlossen wird oder wenn aus anderen Gründen das Revisionsverfahren nicht zu Ende geführt wird. Dadurch möchte man verhindern, das ist der Sinn des Ganzen, dass im Massenverfahren Parteien dem BGH aus dem Wege gehen, weil sie aus welchen Gründen auch immer keine ausstrahlenden Entscheidungen haben wollen, sondern dann Kläger lieber mit einer ordentlichen Vergleichssumme abfinden. Das hat es in den Dieselfällen vor allen Dingen immer wieder gegeben. Und da dem wollte man auf diese Art und Weise einen Riegel vorschieben und für doch etwas frühzeitigere Möglichkeiten sorgen, dass der BGH bestimmte Rechtsfragen dann einfach auch mit Ausstrahlungswirkung auf andere Fälle klärt. Dies ist dann in unserem Fall ein bisschen kurios, denn zwar hat der BGH die Entscheidung zum Leitentscheidungsverfahren erklärt, aber das, was man offensichtlich hat kommen sehen, dass nämlich hier die Vergleich geschlossen wird oder aus anderen Gründen Revision zurückgenommen wird oder anerkannt wird, das sind ja so die Möglichkeiten, das ist dann gar nicht passiert, sondern das Verfahren ist von beiden Parteien dann auch durchgeführt worden, es hat eine mündliche Verhandlung gegeben, so dass letztlich die Entscheidung nur eine stinknormale BGH-Revisionsentscheidung ist über einen von sehr, sehr vielen Fällen, die es zum Facebook-Scraping gibt. Ein Fall, der beim Landgericht Bonn seinen Anfang genommen hat. Wir wollen an dieser Stelle jetzt nicht mehr die Scraping-Fälle allzu detailliert hier von den Sachverhalten erklären und gehen davon aus, dass geneigten Hörerinnen und Hörer davon schon einmal gehört haben und wollen uns aber jetzt mal diese 44-seitige Entscheidung, die es ist, ein bisschen genauer anschauen.
Gut, dann kommen wir mal vielleicht zum ersten datenschutzrechtlichen Punkt. Was sagt denn der BGH in der Entscheidung zu dieser Frage, ob jeglicher Verstoß gegen die DSGVO einen Schadensersatzanspruch begründen kann oder ob es eben einen Zusammenhang zur Verarbeitung, zur Datenverarbeitung geben muss?
Ja, das ist ja so eine Streitfrage. Ist für einen Schadensersatzanspruch nach 82 DSGVO, reicht da eigentlich jeder Datenschutzverstoß aus oder gibt es nur dann Schadensersatz, wenn bei der Datenverarbeitung selbst ein Schaden entstanden ist? Wann wird diese Frage relevant? Diese Frage wird beispielsweise relevant, wenn fehlerhafte oder unzulängliche Datenschutzerklärungen, Informationen bemängelt werden. Denn wenn dann ein Schaden passiert, dann passiert er ja ganz unabhängig von der Datenverarbeitung, denn die bloße Datenschutzerklärung als solche ist keine Datenverarbeitung. Dazu gibt es Fälle, dann gibt es Fälle, wo sich dieselbe Frage stellt bei Auskunftsansprüchen, wenn unzulänglich oder zu verspätet Auskunft gegeben wird über vorhandene Daten beim Verantwortlichen, dann lässt sich ja auch sagen, da mag zwar jetzt ein Schaden entstanden sein, aber er ist nicht durch die Datenverarbeitung entstanden, sondern durch die verspätete Auskunft entstanden. Das ist in der Rechtsprechung streitig. Und was macht der BGH? Er lässt es einfach offen. Er sagt, in den Scraping-Fällen, da ist es jedenfalls so, dass, ja, da sind ja Daten abgegriffen worden in großem Umfang, Datensätze von der Facebook-Website genommen worden. Das ist eine Datenverarbeitung. Der Datenverarbeitungsbegriff ist auch auf jeden Fall weit, sagt der BGH und verweist auf einstöckige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, so dass sich im vorliegenden Fall die Frage gar nicht stellt. Weiter Begriff der Datenverarbeitung bedeutet, das sagt der BGH dann noch so nebenbei, dann auch etwa, dass jeglicher Verstoß gegen die Datenverarbeitungsprinzipien des Artikel 5 DSGVO, also jetzt ganz unabhängig von diesem Meinungsstreit, den ich gerade skizziert habe, dazu führen kann, dass ein Schadensersatzanspruch nach 82 DSGVO besteht.
Okay, also da kommt es nicht drauf an, aber der Begriff Kontrollverlust, also alle, die viel zu den Scraping-Fällen gemacht haben, kennen den aus etlichen Entscheidungen. Bezieht sich denn der BGH dazu? Also was sagt der BGH denn in der Entscheidung zu dem immateriellen Schadensersatz, insbesondere zu diesem ja häufig verwendeten Begriff des Kontrollverlusts?
Ja, also da geht es ja erstmal um die Frage, und das ist dann das Zentrale auch in dieser Entscheidung, was ist denn eigentlich ein immaterieller Schaden? Da ist ja schon vieles klargestellt vom EuGH frühzeitig, dass es da keine Bagatellschwelle gibt, dass aber andererseits es schon einen Schaden geben muss, den man irgendeiner Form beim Namen nennen kann. Der immaterielle Schaden, der nicht in Geld messbarer, der nicht wirtschaftliche Schaden. Wir haben ja auch mehrfach anhand von EuGH-Entscheidungen besprochen, dass man aus dem EuGH nicht so ganz schlau wird, wenn man sich die Frage stellt, also was ist denn das jetzt eigentlich? Er sagt in einigen Entscheidungen, was es nicht ist und was also jedenfalls ausreicht, aber so einen ganz auf den Punkt gebrachten, abstrakten Obersatz, ein immaterieller Schaden ist, wenn, den gibt es in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht. Es gibt immer wieder die Figur des Kontrollverlusts und da gibt es dann auch einige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs dazu und vor allen Dingen noch eine relativ frische vom 4. Oktober 2024. Kontrollverlust heißt, Daten, die jetzt nicht für jedermann bestimmt waren, landen unkontrolliert irgendwo im Internet, wo sie jedermann oder jedenfalls viele abrufen können, gegen den Willen desjenigen, auf den sich die Daten beziehen. Also das Scraping heißt, da kommt jemand und greift in großem Umfang, vor allen Dingen ging es da um E-Mail-Adressen und Telefonnummern von der Facebook-Website ab und man weiß gar nicht mehr so richtig, was alles mit diesen Daten dann geschieht. Das ist das, was immer unter Kontrollverlust zu verstehen ist. Ja, da ist es eigentlich bei Lichte betrachtet so gewesen, dass die BGH-Entscheidung da wohl schon vorgezeichnet war. Jedenfalls durch die letzte EuGH-Entscheidung, die es zu dem Thema Kontrollverlust gegeben hat. Die Entscheidung mit dem schönen Namen Agencia Povipivaniata, Sie merken, dass ich es nicht aussprechen kann, eine Entscheidung zu einem osteuropäischen Fall vom 4. Oktober, wo der EuGH schon dann auch sehr deutlich gesagt hat, dass wenn der Kläger oder die Klägerin da tun kann, dass die Daten im Netz kursieren, ohne dass man noch so richtig weiß, wohin sie gehen, dass dies bereits als immaterieller Schaden ausreicht, ohne dass man jetzt noch nachweisen muss, dass es weitere negative Folgen gegeben hat. Dieser Teil ist wohl durch, also jedenfalls, beziehungsweise nach meiner Lesart erst durch diese Entscheidung zu dem osteuropäischen Fall vom 4. Oktober 2024 dann auch vom EuGH geklärt wurde. Da blieb wohl nicht mehr so furchtbar viel Spielraum für den BGH, dies anders zu entscheiden. Und dementsprechend sagt der BGH hier auch, anders als das Oberlandesgericht Köln, das die Vorinstanz war, sagt in dieser Entscheidung auch, dass der bloße Kontrollverlust, so er nachgewiesen ist, und er ist im vorliegenden Fall nachgewiesen gewesen, also dass die Daten irgendwo gelandet sind, wo man nicht mehr so richtig wusste, wer sie jetzt alle hatte, dass der ausreicht, ohne dass es da weitere Folgen bedarf. Das geht wohl gegen die Mehrheitsmeinung der deutschen Instanzgerichte bis dahin. Die deutschen Instanzgerichte, auch die Oberlandesgerichte, haben mit doch ziemlich deutlicher, großer Mehrheit vorher entschieden, dass der bloße Kontrollverlust nicht ausreicht. Ja. Mhm. Ein bulgarischer Fall, ich habe es zwischenzeitlich mal nebenbei nachgeschaut, es war ein bulgarischer Fall, da vom 4. Oktober 2024, nur der Vollständigkeit halber. Ja, BGH sagt aber ganz klar, Kontrollverlust muss auf jeden Fall auch bewiesen werden. Und dann sagt, macht er noch so eine kleine Schleife, die auch ganz bemerkenswert ist. Denn er stellt dann noch, ja, ich ist nicht ganz ersichtlich, ob das eine Hilfsüberlegung ist oder ob er jetzt hier doch auch den Drang hat, da werden wir noch zu kommen, dass der BGH auf jeden Fall erkennbar den Drang hat, auch noch Dinge zu sagen, die über den Fall hinausgehen.
Die begründete Befürchtung.
Genau, die begründete Befürchtung. Er stellt sich nämlich dann quasi selbst die Frage, was wäre denn, wenn der Kontrollverlust nicht bewiesen werden kann? Also wenn nicht bewiesen werden kann, dass jetzt dieser konkrete Kläger hier auch tatsächlich betroffen war davon, dass Daten dort, also das steht ja fest, in dem Facebook-Fall, dass da in großem Umfang gescraped wurde, dass also jemand hergegangen ist und mit entsprechender Scraping-Software, Tools, die Website abgesucht hat und dann nachher ganz viele Daten, also Millionen Datensätze hatte, mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und sonstigen Personendaten. Was ist denn eigentlich, wenn er nicht nachweisen kann, dass er betroffen war? So verstehe ich das. Also was ist, wenn er den Kontrollverlust nicht beweisen kann? Dann, sagt der BGH, könne immer noch die begründete Befürchtung einer Person ausreichen, dass ihre personenbezogenen Daten missbräuchlich verwendet werden.
Das heißt jetzt mit Bezug auf den Sachvortrag der Klägerin, genau?
Nee, da kommen wir noch dazu. Also das ist erstmal noch eine Alternative, die der, das ist Rand Nummer 32 für diejenigen, die diesem Urteil nachschauen wollen. Also nachdem der BGH schon gesagt hat, also der Kontrollverlust, wenn also feststeht, meine Daten sind irgendwo im Darknet gelandet, das reicht aus, Punkt. Dann muss ich auch nichts mehr weiter nachweisen. Ja, das ist schon ein immaterieller Schaden. Und dann sagt der BGH in der Randnummer 32, aber auch dann, wenn ein Kontrollverlust nicht nachgewiesen werden kann, reicht die begründete Befürchtung einer Person, dass ihre personenbezogenen Daten aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO von Dritten missbräuchlich verwendet werden, aus, um einen Schadensersatzanspruch zu begründen. Also man muss gar nicht nachweisen, dass man tatsächlich auch von dem Datenleck betroffen war. Wenn man das nicht nachweisen kann, kann auch die begründete Befürchtung ausreichen, betroffen zu sein. Das verstehe ich als sozusagen noch eine weitere Möglichkeit, alternativ zu dem Kontrollverlust vorzutragen für den zum immateriellen Schadensersatz.
Ja. Und dann jetzt, also genau, zurück zur Klägerin. Also für den Sachvortrag bedeutet das dann was genau?
Ja, jetzt kommt sozusagen die Vorlage für die Klägeranwälte. Also was müssen die Klägeranwälte vortragen? Da sagt der BGH, anders wieder als die Instanzgerichte und auch im konkreten Fall als das Oberlandesgericht Köln, sagt er zunächst mal, naja, also dass da Textbausteine verwendet werden, ist eigentlich nicht verwunderlich, weil es sind ja immer wieder dieselben Fälle. Also insofern kann man jetzt hier nicht sagen, also das ist jetzt hier unsubstantiert, weil es sind immer wieder dieselben, es ist immer wieder derselbe Sachvortrag. Der BGH sagt, es reicht aus, hier darzulegen und dann erforderlichenfalls auch zu beweisen, dass und in welcher Weise gerade der Kläger von dem Scraping-Vorfall betroffen war. Ja, da gibt es ja diese Tools, die man dann, die dort also auch von neutralen Stellen wie wissenschaftlichen Instituten angeboten waren, wo man seine Daten, seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann kriegt man irgendwie gesagt, also ja, sie waren von dem Vorfall sowieso betroffen. Wenn man das vortragen kann, dann sagt der BGH, reicht das aus? Und dann kann man auch eigentlich in allen Parallelverfahren in gleicher Weise vortragen. Das ist dann kein Einwand gegen die Substantiierung, sondern liegt dann einfach an der Natur der Sache. Wenn man nicht sicher nachweisen kann und vortragen kann, dass man tatsächlich selbst betroffen ist, dann muss man halt vortragen zu den begründeten Befürchtungen. Ja, und zwar der besonderen Befürchtungen und Bemühungen, die man hier hat. Also das würde wohl sinngemäß lauten, dass man Kunde von XY war. Bei XY hat es eine Datenpanne gegeben. Steht nicht fest, welche Personen alles von dieser Panne betroffen waren. Aber man hat die große Sorge, und das kennt man ja aus vielen Verfahren, dass das auch entsprechend vorgetragen ist. Man kann nicht mehr gut schlafen, weil man die Sorge hat, dass man selbst auch betroffen sein könnte. Und jetzt, also bei jeder E-Mail, ich überspitze bewusst natürlich, bei jeder E-Mail, die man kriegt, befürchtet, dass da jetzt irgendeiner mit Phishing oder Ähnlichem unterwegs ist, weil er in den Besitz etwa der E-Mail-Adresse gekommen ist und die jetzt hier missbräuchlich verwendet. Das sind die Fälle, wo man nicht sicher nachweisen kann und nicht sicher sagen kann, dass man auch selbst betroffen gewesen ist.
Okay, und also das knüpft ja dann auch so ein bisschen an der Frage an, des Feststellungsantrags an. Was sagt denn das Gericht dazu?
Das ist dann der nächste Punkt. Ja. Also wir haben damit schon mal das ganze Thema umrissen. Was muss man denn eigentlich alles vortragen? Was gilt alles an Anforderungen an immateriellen Schaden beim 82 DSGVO? Dabei aber bleibt der BGH nicht stehen, kann auch nicht stehen bleiben, weil ja nicht nur ein Schadensersatzantrag gestellt wurde, sondern auch noch Feststellungs- und Unterlassungsanträge. Und mit denen befasst sich der BGH auch mit einer erstaunlichen Ausführlichkeit. Warum werden diese Feststellungs- und Unterlassungsanträge immer gestellt? Sie wirken sich auf den Streitwert aus. Also insbesondere der Unterlassungsantrag wirkt sich nach so bisherigem Standard ganz erheblich auf den Streitwert aus. Und dann landet man halt, wenn man 2.000 oder 5.000 Euro Schadensersatz einklagt, dann landet man beim Streitwert nicht bei 2.000 oder 5.000 Euro, sondern landet man auch schon mal ganz schnell bei 15, 20 oder 25.000 Euro. Und dann lohnen sich für die Klägeranwälte die Prozesse halt wesentlich mehr, als sie sich lohnen, wenn es nur um ein paar Euro geht. Kommen wir nochmal darauf zurück, auf den Gesichtspunkt später, aber das erklärt zunächst einmal, dass diese Anträge gestellt werden. Zum Feststellungsantrag sagt der BGH eigentlich nichts Überraschendes. Feststellungsanträge sind abgewiesen worden von der Vorinstanz. Weil, naja, ist ja logisch, wenn der Kläger schon nicht mal darlegen kann, dass er einen Schaden hat, dann kann er natürlich noch weniger darlegen, dass er künftige Schäden befürchten muss. Umgekehrt bedeutet das, in dem Augenblick, wo er darlegen kann, dass er Schaden hat, dann ist natürlich nahe, dass er auch befürchten muss, dass da noch weitere Schäden dazukommen. Schon jetzt sei gesagt, dass der Streitwert des Feststellungsantrags meist sich orientiert an dem Streitwert des Schadensersatzantrags. Da nimmt man meistens kann man die Hälfte nehmen, kann man auch mal das Ganze nehmen, aber es ist immer, man schaut immer darauf, 5.000 Euro Schadensersatz eingeklagt beispielsweise, dann kann der Feststellungsantrag ist dann gerne mal so 2.500, die Hälfte davon, noch für einen künftigen Schaden. Bedeutet, wenn man nur wenig einklagt, dann ist fällt der Feststellungsantrag natürlich auch nur ganz, ganz gering ins Gewicht. Aber es ist ja nicht nur der Feststellungsantrag, sondern was haben wir noch?
Den Unterlassungsantrag, hast du ja schon gesprochen, dass der...
Genau, wir haben einen langen, langen Unterlassungsantrag, lange Ausführungs- und Unterlassungsantrag, Abrandnummer 51, ja, und da sind wir gerade mal bei der Hälfte des Urteils, das ist Seite 23 von 44, also es ist wirklich erstaunlich viel Mühe, die sich der BGH hier gegeben hat. Da bekommen die Revisionskläger nur zum Teil recht. Da taucht das Thema auf, dass es nicht ausreicht für die Bestimmtheit. Also der Unterlassungsantrag muss ja bestimmt sein. Er muss dem Beklagten, muss er deutlich sagen, was er zu tun und zu unterlassen habe. Und er muss vor allen Dingen, wenn es dann später an die Vollziehung geht, also an die Zwangsvollstreckung geht, dann darf es nicht dem Vollstreckungsgericht überlassen bleiben, jetzt wieder den Fall von vorne zu entscheiden. Sondern das Vollstreckungsgericht muss eine einfache Möglichkeit haben zu entscheiden, ob jetzt gegen den Titel verstoßen worden ist oder nicht. Und das ist nicht der Fall, wenn einfach nur der Gesetzestext wiedergegeben wird. Also einfach zu sagen, der Beklagte wird verpflichtet, die technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen nach Artikel 32 DSGVO einzuhalten, das reicht nicht aus, weil damit müsste man ja dann wiederum in jedem Vollstreckungsfall, wenn der Kläger behauptet, der Beklagte hat sich einen Titel gehalten, müsste das Vollstreckungsgericht jetzt wieder von vorne schauen, also liegt hier ein Verstoß gegen 32 DSGVO vor oder nicht. Also das ist immer die Herausforderung, wenn man klägerseitig einen Unterlassungsantrag stellt, dass man dann schon diesen Antrag dann auch in entsprechender Form konkretisieren muss. Deswegen ist der Hauptantrag, den es hier gegeben hat, nach Auffassung des BGH, der sich insoweit den Vorinstanzen angeschlossen hat, unzulässig. Etwas anderes hat der BGH dann zum Hilfsantrag entschieden. Der Hilfsantrag, da ging es um was ganz anderes. Da ging es um Unterlassung der Verarbeitung der Telefonnummer auf der Basis einer unübersichtlichen bzw. auf unvollständigen Informationen beruhenden Einwilligung. Da stellten sich keine Bestimmtheitsfragen. Da stellte sich lediglich die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis, das der BGH dann bejaht hat. Okay. Das möge jeder mal selbst durchlesen, was dazu gesagt worden ist. Da ist wohl die über den Fall hinausreichende Bedeutung. Jetzt jedenfalls liegt sie nicht so sehr auf der Hand wie bei den anderen Punkten. Das ist dann wiederum anders bei dem Thema Auskunft.
Auskunft, okay. Ja.
Beim Thema Auskunft, das haben wir ja auch in der letzten Folge anhand eines Falls des OLG Dresden bereits einmal etwas ausführlicher besprochen. Da ging es um die Frage, ob der Auskunftsanspruch nach 362 BGB erfüllt ist. Der Auskunftsanspruch, nach Artikel 15 DSGVO, wenn er beim Zivilgericht geltend gemacht wird, ist ein privatrechtlicher Anspruch, für den dann eben auch das allgemeine Schuldrecht gilt, also auch der Erfüllungseinwand. Mhm. Und wie in der letzten Folge bereits besprochen, erfüllt auch die unvollständige und sogar die unrichtige Auskunft erfüllt erstmal den Auskunftsanspruch. Es gibt beim Auskunftsanspruch gibt es eben nur einen Anspruch auf Informationen, aber eben nicht auch auf die Richtigkeit dieser und Vollständigkeit dieser Informationen. Wer das so noch einmal sich schlau machen möchte, den darf ich auf die letzte Folge dieses Podcasts verweisen, wo wir das etwas ausführlicher beschränkt haben. Und der BGH hat hier auch in diesem Fall dann genau darauf hingewiesen, dass der Auskunftsanspruch erfüllt ist, obwohl Meta/Facebook hier keine Auskünfte zu konkreten Empfängern von Daten geben konnte, weil sie gesagt haben, das können wir ja gar nicht so genau wissen. Dennoch mit dem Erfüllungseinwand gelangt dann Meta hier auch nach Überzeugung des BGH zum Erfolg, sodass kein Auskunftsanspruch besteht.
Okay, dann wird ja in der Entscheidung zurück zum Oberlandesgericht verwiesen. Hm? Warum denn?
Ja, der BGH hat dann ja immer zwei Möglichkeiten. Er kann entweder in der Sache selbst entscheiden, wenn er sagt, hier sind alle Tatsachenfeststellungen getroffen, die es zur Entscheidung braucht, dann kann der BGH selbst entscheiden und kann etwa auch aufgrund einer Revision gegen ein klageabweisendes Urteil dann etwa der Klage stattgeben. Hieran sah er sich aber gehindert, unter anderem wegen des Themas Einwilligung, da hier jedenfalls noch im Raum stand und offen gelassen worden war vom Oberlandesgericht, ob diese Scrapping-Vorgänge, ob die möglicherweise durch eine Einwilligung des Klägers gedeckt waren. Da gibt es dann hohe Hürden für die Einwilligung, auf die der BGH durchaus dann auch hinweist in seiner Entscheidung. Aber das ist halt dann nicht Sache des BGH zu entscheiden, ob der Sachverhalt genug hergibt für eine Einwilligung oder nicht, sondern das ist dann Sache des Oberlandesgerichts Köln, an den der Fall zurückgeht. Und gleichzeitig geht der Fall auch deshalb nochmal zurück an das OLG, weil das OLG dann nochmal ergänzende Feststellungen zu treffen hat über den Datenschutzverstoß nach Auffassung des BGH. Da steht zwar jetzt, nach dem, was wir ja auch eingangs hier besprochen haben, was der BGH sagt zum Datenschutzverstoß, besteht wenig Zweifel, aber da betont der BGH auch noch einmal den Grundsatz der Datenminimierung und Privacy by Design und sagt, das sei doch hier ersichtlich verletzt, aber Einzelheiten bleiben dann dem OLG Köln noch überlassen und dem OLG Köln bleibt dann auch noch unterlassen.
Kommen wir genau zum großen, ja doch eigentlich auch Plot-Twist der Entscheidung. Was wird denn zur Schadenshöhe gesagt?
Zum großen was?
Ist es nicht der Plot-Twist der Entscheidung?
Zum Clou der Entscheidung.
Zum Clou, das ist super.
Ja. Was ist der Clou der Entscheidung? Ja, der Clou der Entscheidung ist, das haben wir ja auch schon in dem, das ergab sich schon aus der Pressemitteilung eigentlich, dass der BGH dann ganz am Ende sagt, also zur Schadenshöhe, da hätte er gar nichts sagen müssen. Aber will er dann doch auch, weil er sich bewusst ist, dass es hier schon auch eine grundsätzliche Bedeutung hat, diese Entscheidung. Dann sagt er, also eine Größenordnung von 100 Euro sei bei der vorzunehmenden Schätzung, 287 Zivilprozessordnung, kennt man sehr gut als Prozessanwalt, bei der vorzunehmenden Schadensschätzung sei das schon in Ordnung, wenn man hier in einem solchen Fall in einer Größenordnung von 100 Euro bleibt. Und verweist auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm, eine sehr ausführliche Entscheidung, die wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal besprochen haben, die noch relativ frisch ist, wo die auch mal bei diesen 100 Euro geblieben sind. Das sagt der BGH natürlich nur deshalb, weil ihm bewusst ist, dass dem dann sicherlich in dieser Aussage sich sicherlich auch andere Gerichte, Instanzgerichte orientieren werden. Und das ist natürlich ein erheblicher Dämpfer für die Kläger, weil 100 Euro Schadensersatz, ja, dann wird man nicht mehr so viel mit dem Feststellungsantrag drauflegen können, haben wir ja schon darüber gesprochen. Das dürfte sich auf den Unterlassungsanträge auswirken, weil da geht es dann ja auch nicht mehr um so furchtbar viel. Also das wird auch das dämpfen. Und damit dürfte es kaum noch möglich sein, mit Fällen wie den Facebook-Scrapping-Fällen überhaupt zum Landgericht zu kommen. Da braucht man jetzt gar nicht abwarten, bis die Schwelle zum Landgericht auf 8.000 Euro hochgelegt wird. Auch bei den 5.000, die es jetzt sind, bis 5.000 bleibt man beim Amtsgericht. Da wird man nicht, also bei weitem nicht in eine solche Größenordnung kommen. Deswegen, ja, ist das also sicherlich überhaupt kein Grund, diese Entscheidung, die 44 Seiten für die Klägeranwälte hier zum Jubeln. Es wird die Geschäftsmodelle, die es ja durchaus gibt, auch mit Datenpannen, Massenklagen zu führen. Es wird eine große Hürde, neue Hürde nochmal aufbauen, was diese Geschäftsmodelle, über die wir uns ja hier auch mehrfach in dem Podcast auch skeptisch geäußert und kritisch geäußert haben, angeht. Ja, wir haben jetzt dann sicherlich ein bisschen Ruhe im Karton und die Verfahren, die ist vielen, vielen Verfahren, die ist also von A wie Aurich bis Z wie Zugspitze, da gibt es zwar keinen, da weiß ich jetzt zwar nicht genau, welches Landgericht da zuständig ist, aber in Aurich gibt's eins. Also in der ganzen Republik hat es diese Verfahren gegeben, nicht nur wegen Facebook, sondern auch wegen Fällen wie dieser oder in jüngerer Zeit Schufa und viele, viele andere. Also diese Verfahren werden den Klägeranwälten nicht mehr so viel Spaß machen, die werden sich was einfallen lassen müssen. Und gleichzeitig werden die Gerichte sich jetzt natürlich hieran orientieren. Sie werden tendenziell den Schadensersatzklagen wesentlich häufiger stattgeben als bislang, aber eben nur in diesem Rahmen, 100 Euro. Ja, wenn man einen Prozess, in dem man 5.000 eingeklagt hat, mit 100 gewinnt, dann kriegt man, wenn man nicht, ja, dann muss man sogar befürchten, dass man die gesamten Kosten auferlegt bekommt, weil das Gericht dann sagt, das, was gewonnen ist, fällt nicht ins Gewicht. Das geht, nach der Zivilprozessordnung. Und es wird, die Verfahren werden jetzt wohl dann auch sich schnell erledigen, weil das die Verfahren deutlich beschleunigen dürfte. Alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Es ist keine Leitentscheidung, es ist nur eine normale BGH-Entscheidung. Auch bei einer Leitentscheidung, aber erst recht bei einer solchen Entscheidung, sind natürlich die Instanzgerichte in unserem deutschen Rechtssystem nicht an das gebunden, was der BGH sagt. Jedes Instanzgericht ist so frei zu sagen, ich sehe das anders. Passiert aber in der Realität und in der Praxis so gut wie nie, weil man ja weiß als Richter, dass wenn man nicht so richtig glücklich ist mit einer Entscheidung eines BGH, dass wenn man das jetzt anders entscheidet, man jetzt zwar einer Partei einen Gefallen tut, der das nützt, aber das nützt er dann halt auch nur in der Instanz, die wird dann in eine Instanz weitergehen und dadurch produziert man für die nur Kosten, ohne dass denen am Ende geholfen ist. Ja, so viel würde ich sagen für heute. Ich hoffe, dass allen, die sich für diese Entscheidung, die ja doch sehr viel Aufsehen erregt hat, interessieren, dass ein bisschen Lesehilfe gegeben hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.